Wir haben von dem Geheimnis Gottes gehört in Versen 2 und 3, wo dann auch gesagt wird, dass da alle Schätze der Weisheit Gottes verborgen sind. Darum lohnt es sich, nach diesen Geheimnissen zu graben im Wort. Und dann sagt Paulus in Vers 4, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe, durch überredende Worte. Also wird klar, die Kenntnis der Geheimnisse Gottes und der Ratschlüsse Gottes eben über die Gemeinde im Vergleich auch zu Israel und den übrigen Zeitaltern, das bewahrt uns vor ihrer Lehre. Das sollte die Kolosser und auch uns schützen vor Verführung. Und dann kommt Vers 5. Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, er war in Halbgefangenschaft in Rom, in einem gemieteten Haus, zusammengebunden mit zwei Soldaten, wie das üblich war, so bin ich doch im Geist bei euch, mich erfreuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Also im Geist, in Gedanken, konnte er gleichzeitig in der Westtürkei sein. Von Italien, Rom, nach Kolossä in der Türkei. Und innerlich sah er die Ordnung dort in der Gemeinde und die Festigkeit, die sie im Glauben an Christus hatten. Ordnung, gesunder Aufbau der Gemeinde, alles geklärt, auch was die Leitung und Führung der Gemeinde anbetrifft. Da geht alles gut. Nein, es ging nicht gut in Kolossä. Sie waren wirklich in der Gefahr, verführt zu werden. Und das macht klar, dass die Ordnung an sich in der Gemeinde, das ist noch nicht der Schutz. Da kann alles so äußerlich sehr gut und klar aussehen, strukturiert. Aber diese Irrlehre haben Eingang gefunden. Also das zeigt uns, man muss nicht dort die Sicherheit suchen. Darum habe ich da auf dem Skript geschrieben, Paulus anerkannte die Ordnung in der Gemeinde von Kolossä und auch ihre Glaubensfestigkeit. Dennoch waren sie in Gefahr, der Verführung zu erliegen. Das führt uns zu Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Also Vers 6 sagt eigentlich, das, was sie an Belehrungen empfangen hatten, er sagt ja, so wie ihr gelehrt worden seid. Es war nicht so, dass Paulus die Gemeinde in Kolossä aufgebaut hatte. Das war ein Epaphras. Das hatten wir ja bei der Betrachtung von Kapitel 1 schon gesehen. In Vers 7 sagt er, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus ist für euch, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Der Apostel Paulus war nie in Kolossä, aber ein treuer Bruder und auch Mitarbeiter von Paulus, der auch was die Lehre anbetraf, mit Paulus völlig in Übereinstimmung war. Dieser Epaphras hat das aufgebaut, sie so belehrt und er hat ihm die apostolische Lehre, das, was eben Paulus weitergegeben hat, das hat er auch dort weitergegeben. Und Paulus sagt, das ist der Maßstab. So wie ihr gelehrt worden seid, nicht jetzt, was die neuen Leute da bringen. Das müsst ihr festhalten und dann sollen sie das eben auch praktisch umsetzen. so wandelt in ihm. Das heißt also, im praktischen Leben das umsetzen, was Sie alles da gelernt haben über die Person des Herrn Jesus. Übrigens, wenn er sagt, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, wieso steht hier zuerst Christus und dann Jesus?
Das eine oft ist der Name, das andere der Titel.
Ja, und hier jetzt umgekehrt. Christus, Jesus,
Messias.
Zuerst der Titel.
Ja, zuerst der Titel.
Zuerst der Titel und dann der Name. Ja. Also, es hilft eben, wenn man das immer wieder zurück übersetzt, wie ihr nun den Messias, Jesus, den Herrn, den Adonai, empfangen habt, so wandelt in ihm. Genau. Und es ist ja so, die Christen damals in Antiochia, in dieser nordsyrischen Gemeinde, die in Apostelgeschichte 11 erwähnt wird, die wurden als erste mit dem Namen Christen bezeichnet. Wir können das kurz aufschlagen. Christianos. Das war plötzlich ein neuer Begriff, den man verwendete von außen für die, die an den Christus Jesus, an den Messias Jesus glaubten. Und zwar waren das eben ganz viele Nichtjuden, die zum Glauben gekommen waren. Und da steht in Apostelgeschichte 11, 26, es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christianoi, also Christianos in der Mehrzahl, Christianoi genannt wurden. Der Ausdruck kommt übrigens dann noch vor in 1. Petrus 4, Vers 16, Christ, der Einzahl. Und auch Apostelgeschichte 26, 28, da sagt König Agrippa zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Das war so ein bisschen ironisch. Oder sehr ironisch gemeint. Also du meinst da, mit deiner Rede bringst du mich dazu, dass ich auch ein Christ werde. Ja, leider wurde es nicht. Aber das sind die drei Stellen im Neuen Testament, wo dieser Begriff vorkommt. Und es ist wichtig, daran zu denken, ein Christianos, das ist also einer, der an den Messias glaubt. Ein Christianos ist eigentlich ein messiasgläubiger Mensch. Das muss man sich auch immer wieder sagen. Weil in der heutigen Zeit gibt es da manchmal eine Opposition zwischen messiasgläubigen Juden, man sagt dann messianische Juden, und den Christen. Wie bitte? Das ist kein Gegensatz. Ein Christianos ist eben ein messiasgläubiger Jude, messiasgläubiger Mensch. Und bei denen in Israel sagt man messianische Juden in Israel. Oder auch im Ausland, wenn sie Juden sind. Aber bei den Nichtjuden, das sind messiasgläubige Menschen. Einmal war ich in der Sicherheitskontrolle am Flughafen in Tel Aviv und die haben mich gefragt, Adan Otsri, sind Sie Christ? Und man sagt eben Christ, sagt man Nazaräer. Sind Sie ein Nazri? Und dann habe ich gesagt, nein. Ani Mamin Meshichi. Ich bin ein messianisch Gläubiger. Maseh. Er hat den Begriff nicht gekannt. Es gibt also die Nozri. Und dann habe ich erklärt, die Nozrim, das sind die, die äußerlich glauben. Und die Maiminim, Meshichim, die Messiasgläubigen, das sind die, die mit dem Herzen glauben. Dann haben sie es verstanden. Ja, aber wir sollten nicht den Unterschied machen, messianische Juden und die Christen. Nein, es ist ein Leib. Jetzt in dieser Zeit, der Zeitalter, das ist übrigens dasselbe, wie was wir auch bezeichnen als die Gnadenzeit. 2. Korinther 6 spricht davon, jetzt ist der Tag des Heils. Das sind diese 2000 Jahre. Wie? Das ist ein Zitat aus Jesaja 49.
Ausrufung des geteilten Jahres.
Das Jahr der Annehmung. Noch ein anderer Ausdruck. Das ist Jesaja 61, wir zitierten Lukas 4, genau. Aber Tag des Heils, 2. Korinther 6, und geht zurück auf die angenehme Zeit in Jesaja 49. Und dann sagt Paulus, jetzt ist die wohl angenehme Zeit. Er verstärkt dann das noch. Das ist das jetzige Zeitalter und da sind eben messiasgläubige Juden und messiasgläubige Nichtjuden, die bilden einen Leib. Das Geheimnis des Christus. Und Galater 3 sagt, wie ich schon zitiert habe, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus, in dem Messias. Also, die Kolosser haben den Messias Jesus, den Herrn, empfangen. Und so wie sie gesund gelehrt worden waren von Epaphras, der die Lehre des Paulus kannte und weitergab, ein treuer Diener des Christus für euch, Kolosser 1, Vers 7, so sollen sie vorwärts gehen. Und zwar eben in Christus verwurzelt. Das ist jetzt Vers 7. Drei Kennzeichen. Erstens, immer mehr Verwurzelung wie ein Baum. Der Gottesfürchtige im Psalm 1 wird ja beschrieben, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder, der nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Und dann heißt es von ihm, er wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das ist ein Baum, der verwurzelt ist. Der Wurzeln hat, die holen das Grundwasser, das Wasser des Lebens. Und so sagt der Apostel Paulus, wandelt in ihm, mit dem Messias Jesus verbunden, gewurzelt in ihm. Und dann heißt es, und auferbaut in ihm. Das heißt, immer mehr auf dem Fundament aufgebaut werden, wie ein Haus. Nicht wahr? Gewurzelt, das ist ein Begriff aus der Biologie. Auferbaut, das ist ein Begriff aus der Architektur. Und drittens sagt er, und befestigt in dem Glauben. Und das heißt also drittens, immer mehr Festigkeit und Stärke erhalten. Das alles sollte mit Anbetung verbunden werden. Darum sagt er, befestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Also, praktisches Leben und Anbetung, Dank, das gehört unzertrennlich zusammen. Und jetzt kommt die Warnung in Kapitel 8. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie. Wie beginnt der Herr Jesus seine Endzeitrede auf dem Ölberg? Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Was ist das Erste in dieser prophetischen Gesamtrede, die der Herr am Dienstag vor Karfreitag gehalten hat.
Glückselig die Armen im Geist.
Auf dem Ölberg.
Lasst euch nicht verführen.
Schlagen wir mal auf. Matthäus 24. Also, bevor er überhaupt die prophetischen Zusammenhänge erläutert und die Fragen der Jünger über die Zukunft klärt, sagt er in Matthäus 24, Vers 4, sie fragen vorher, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen einer Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Das ist der erste Befehl. Es gibt eine ganze Serie von Befehlen in dieser Rede. Das ist nicht einfach eine Abhandlung über Prophetie, sondern Prophetie muss immer die Herzen erreichen und immer einen Bezug herstellen zum praktischen Glauben, auch heute. Und der Herr Jesus beginnt das mit diesen Worten: Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Und hier, Paulus sagt, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Auf dem Skript habe ich vermerkt, Paulus warnt vor den riesigen Gefahren der Philosophie. Und da ist wirklich das Wort Philosophie im Griechischen. Was heißt das? Ganz wörtlich? Liebe zur Weisheit. Ja, Liebe zur Weisheit steht auch auf dem Blatt, aber viel heißt Liebe. Das ist nicht die Agape, sondern Philia. Das ist die Liebe mit Sympathie. Und Sophia ist? Das ist dann die Weisheit. Ja. Die Sophie, das ist die Weise. Und Philosophie heißt Liebe zur Weisheit. Klingt unwahrscheinlich schön. Aber der Apostel Paulus sagt hier, dass es eine ganz gefährliche Sache ist. Und zwar kann man da in Kriegsgefangenschaft kommen. Der euch als Beute wegführt. Das heißt, in Kriegsgefangenschaft abführt. Also, wenn man mit Philosophie konfrontiert wird, und das ist natürlich sehr üblich schon in der Schule, und sehr früh, wird man mit allen möglichen philosophischen Gedanken, wird man da konfrontiert, und die Erfahrung hat gezeigt, dass manche aus gläubigen Familien dadurch schließlich vom Glauben wegkamen. Also da kann ich wirklich Trauriges erzählen. Und, also jetzt nicht von mir, aber was ich sehr nahe erlebt habe. Eine ganz gefährliche Sache. Es gibt sich so schön, man sucht nach Wahrheit, nach Weisheit, liebt die Weisheit. Aber diese Systeme sind ganz gefährlich. Und zwar sagt der Apostel Paulus, durch eitlen Betrug. Also wird etwas vorgetäuscht und man kann vielleicht beeindruckt werden davon, aber im Grunde genommen ist das dahinter alles leer und hohl. Ein Betrug. Und dann sagt er, nach der Überlieferung der Menschen. Und wenn man Philosophiegeschichte studieren muss, dann nimmt man so die ganze Geschichte durch ab der griechischen Antike mit den verschiedenen philosophischen Schulen und wie sich da ein System gegen das andere gestellt hat. Und das geht weiter durch 2000 Jahre Kirchengeschichte bis heute. Und es ist nie vorwärts gekommen. Das ist eigentlich ganz elend. Also die alten Griechen haben wenigstens noch geglaubt, es gibt eine absolute Wahrheit. Nur müssen wir die noch entdecken. Aber die moderne Philosophie heute, die sagt, Wahrheit gibt es gar nicht. Und das ist alles nur ein Konstrukt.
Da gibt es ein Fernsehen, die Sendung Sternstunde Philosophie.
Ja, Sternstunde Philosophie. Ja, da kann man also gerade...
Es wird geredet, aber nicht über den Herrn.
Da kann man gerade hier zitieren. Gebt Acht, dass nicht jemand sei, der euch wegführt durch die Philosophie. Ja. Und, aber es dreht sich alles im Kreis. 2500 Jahre Philosophiegeschichte. Es dreht sich im Kreis, aber eigentlich abwärts. Was wir heute haben, ist völlig, völlig hoffnungslos letztlich. Eben, es gibt gar keine Wahrheit und jeder konstruiere seine eigene Welt. Und darum könnte man auch quasi auch Geschlechter konstruieren. Es gibt ja keine Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Konstrukt. Und da spricht man dann von Konstruktivismus und Dekonstruktivismus und so weiter. Also eitler Betrug. Und wenn man die ganze Philosophiegeschichte anschaut, das ist die Überlieferung der Menschen. Was Menschen von Generation zu Generation weitergegeben hat, und die hat nächste Generation wieder darauf aufgebaut und ein bisschen anders und so. Und mein Deutschlehrer hatte damals einmal gesagt, auf dem Gymnasium, ja, die Philosophie hat schon erkannt, das dreht. Ja, man muss das sehen als eine Spirale. Ja, aber man sieht nicht, dass es raufgeht. Ja, es dreht am Ort und jetzt würde ich sagen, eine Spirale abwärts. Es ist, die moderne Philosophie ist sogar eine Antiphilosophie geworden, indem sie sogar die Erwartung, dass es eine Antwort gibt, die gültig ist für alle, verneint. Und früher hatte man wenigstens die Hoffnung, man könnte das noch finden. Und dann sagt Paulus weiter, nach den Elementen der Welt. Das Wort Element hier bezeichnet die grundlegenden Teilchen der Materie. Ich war in der antiken Philosophie der Griechen, gab es schon die Atomlehre. Also die Lehre, alles, was wir sehen, ist aufgebaut aus kleinsten Teilchen, die man nannte Atomos. Und was heißt Atomos? Ja, A heißt un, ja, wie anormal, das heißt ja unnormal. A, Tomos, unteilbar. Poh. Die haben geglaubt, die Atome sind nicht mehr zu teilen. Bis dann eben Leute wie Albert und andere im 20. Jahrhundert festgestellt haben, natürlich kann man die Atome teilen. Aber dann gibt es eine Entfesselung von Energie. Und dieses Wort Elemente meint also das grundlegende Teilchen. Aber hier ist es nicht Atomos, ja, ist ein anderes Wort, Stoicheion. Das kennen die, die Chemie gehabt haben, die Stöchiometrie. Das ist die Lehre, wie man Atome zusammensetzt zu Molekülen. Also zum Beispiel H2, zwei Wasserstoffatome und dann noch O, Sauerstoff, und das gibt dann eben das Molekül Wasser. Das ist die Lehre der Stöchiometrie. Und das Stöchio geht zurück auf Stoicheion, Element, grundlegendes Teilchen. Interessant ist, der Apostel Petrus sagt in 2. Petrus 3, er schreibt aus der Todeszelle in Rom und sagt, dass nach dem tausendjährigen Reich, nach dem Tag des Herrn, wird diese Welt aufgelöst werden. Und die Elemente werden aufgelöst werden und im Brand zerschmelzen. Fantastisch. Vor 2000 Jahren. 2000 Jahre vor Albert Einstein. Sagt er, natürlich kann man die grundlegenden Teilchen auflösen. Aber dann gibt es einen unglaublichen Krach, sagt er. Im Krach werden Himmel und Erde dann vergehen. Und im Feuer, also eine Energieentfaltung. Und dann sagt er noch, nicht nur aufgelöst, sondern er sagt, die Elemente werden im Brande zerschmelzen. Ja, im 20. Jahrhundert hat man gemerkt, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man kann die Atome spalten, um Energie zu gewinnen, aber man kann die Kerne der Atome auch miteinander verschmelzen. Und das wäre ja die saubere Lösung. Ja, wenn man das jetzt wirklich hinkriegen würde, dass man so die Energie, dann wären Energieprobleme gelöst. Und es gibt Leute, die hoffen noch auf dieser Schiene, jetzt einen Durchbruch zu erreichen. Ja, und über Zerschmelzung. Aber die Bibel spricht darüber. Das ist fantastisch. Wie ist das möglich? Durch Inspiration des Heiligen Geistes. Ja, und das Wort Stoicheion bezeichnet also die grundlegenden Elemente der Materie, aber zum Beispiel auch Buchstaben. Weil die Buchstaben sind ja die grundlegenden Teilchen der Sprache in der Schrift. Ja, wenn wir die Buchstaben zusammensetzen, dann kriegen wir einen Text. Und können damit alles sagen, was wir wollen. Und so hat also das Wort Element einfach die Grundbedeutung, die letzten grundlegenden Teilchen einer Lehre hier, nach den Elementen der Welt. Und der Ausdruck die Welt bezeichnet eben nicht jetzt hier das Universum. Wenn Paulus sagt in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, und dann sagt er weiter, der uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das heißt Welt, Kosmos, das Universum. Gott hat den Ratschluss gefasst vor Ewigkeit her, vor Erschaffung des Universums. Hat er an uns gedacht und wollte uns für sich haben als Söhne und Töchter. Und dann wird aber das Wort Kosmos eben auch gebraucht für die Menschheit. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Das ist nicht gemeint, Gott hat das Universum geliebt, sondern Welt meint die Menschheit. Und dann wird aber das Wort Welt auch gebraucht für dieses System, das Satan aufgebaut hat, um die Menschen von Gott abzuhalten und seinem Wort. Und darum sagt der gleiche Johannes, der in Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, in 1. Johannes 2, den Jünglingen im Glauben, liebe nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens, sind nicht von dem Vater und all das wird vergehen. Das ist das Drei-Punkte-Programm von dem Teufel. Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens. Die drei Punkte findet man schon in 1. Mose 3 bei der Versuchung von Eva. Genau diese drei Punkte. Und das hat sich für Satan bewährt durch 6000 Jahre und mehr hindurch. Menschheitsgeschichte. Und es hat immer noch geklappt, klappt heute noch. Die Leute fallen genau auf das Gleiche rein. Und dann hat er auch verschiedene Bereiche. Da sehen wir sehr gut, als die Welt sich vereinigt hat gegen Christus am Kreuz. Da gab es diese Aufschrift, Beschuldigungsschrift am Kreuz. Jesus, der Nazaräer, König der Juden. Und das war geschrieben auf drei Sprachen. Griechisch, Hebräisch, Latein. Latein, die Sprache der Politik damals. Griechisch, die Sprache der Philosophie und Wissenschaft. Und Hebräisch, die Sprache der Religion. Der Pharisäer, Sadduzäer, die waren alle beteiligt in der Verwerfung des Herrn. Und da sehen wir, der Teufel benutzt das alles, er benutzt die Politik. Nicht die Politik an sich ist böse. Es ist wichtig, dass man das klar unterscheidet. Gott hat ja die Obrigkeit eingesetzt, Römer 13. Aber Satan kann die Machthaber eben verführen und will sie als Marionetten benutzen. Ja? Und da muss man mal beobachten, was da geschieht mit Putin, Biden, mit ja, all den Staatschefs in Europa und so weiter. Gott hat diese Männer eingesetzt und diese Führungskräfte. Aber der Satan versucht, sie für seine Ziele zu verwenden. Das ist Latein. Und der Teufel wirkt auch durch Philosophie und Wissenschaft. Nicht Wissenschaft an sich ist schlecht. Nicht wahr? Die Bibel ruft uns auf, dass wir die Werke Gottes in seiner Schöpfung erforschen sollen. Das ist ein Auftrag, ein Forschungsauftrag an die Menschen. Aber zur Ehre Gottes. Dann ist es eben nicht unter der Herrschaft von Satan. Aber diese Welt ist aufgebaut, dass auch dieser Bereich, Philosophie und Wissenschaft, und von ihm gebraucht wird. Und darum kann ein Wissenschaftler sagen, hier, die Zahlen, seht ihr, so ist es. Ein anderer sagt, na, Ja, die Zahlen, so und so ist es. Wie? Sind beides Wissenschaftler? Ja? Was steckt dahinter? Ich muss eben sehen, wo sie jonglieren mit den Zahlen. Da und dort. Ja? Der Teufel hat das in seiner Hand, aber nicht Wissenschaft an sich ist das Böse. Und dann eben auch Religion. Und auf diesen Schienen arbeitet der Teufel. Das ist eben diese Welt. Und nun, das war der Hintergrund, um zu erklären, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt. Und der Teufel stellt also ganz bestimmte Prinzipien, Grundsätze auf, des Denkens und des Seins. Und die Menschen, die ihm gehorsam sind, ohne es zu wissen vielleicht, die meisten, die bauen auf diesen Elementen auf. Aber der Apostel Paulus macht klar, diese Grundsätze sind falsch. Und wenn die Grundsätze falsch sind, kann man nachher richtig rechnen, aber das Ergebnis ist falsch. Immer falsch. Immer falsch. Immer falsch. Ich hatte zwar einen fantastischen Physiklehrer, der hat, wenn man da eine größere physikalische Berechnung machen musste, hat er die Teile in der Rechnung, die richtig waren, die hat er bewertet. Also am Schluss konnte alles falsch sein, aber der hat gesagt, das und das war richtig, das gibt Punkte. Aber es ist einfach so, da muss nur ein Faktor in der Rechnung falsch sein, ist alles falsch. Und wenn nur schon die Ausgangspunkte falsch sind, ist darum alles falsch. Und dann versteht man auch vieles, was genannt wird Wissenschaft. Und es führt von Gott weg. Die ganze Evolutionslehre zum Beispiel. Da ist zwischendurch vieles ganz richtig beobachtet, aber die Ausgangspunkte sind schon falsch. Und das ist das Gefährliche. Nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus, also nicht dem Messias gemäß. Und darum müssen wir uns nach dem Herrn Jesus ausrichten. Vers 6 nochmals, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut. Befestigt. Ja. Dann kommen wir ans Ziel. Aber so werden wir verführt. Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet in ihm. Das ist ein Höhepunkt in dieser ganzen Argumentation. Und zwar, Vers 9 stellt wieder den Herrn Jesus vor in seiner Erhabenheit. Das hat Paulus schon gemacht in Kapitel 1. Und jetzt kommt er da wieder zurück und benutzt wieder diesen Ausdruck Fülle. Wir hatten das ja schon in Kolosser 1, wo es heißt in Vers 19, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. In ihm, das heißt in dem Sohn Gottes, in Christus. Die ganze Fülle hatte Wohlgefallen, in ihm zu wohnen. Also als der Herr Jesus hier auf die Erde kam, Mensch wurde, da war die ganze Fülle der Gottheit in ihm. Der Vater, der Heilige Geist und er, der Sohn, wurde Mensch. Aber die ganze Fülle Gottes war in ihm in einer ganz besonderen Weise gegenwärtig. Gott ist ja allgegenwärtig. Und wenn es heißt, dass er an einem bestimmten Ort wohnt, dann heißt es, dass Gott sich da auf ganz besondere Weise offenbart. Ich war, wenn Salomo in 1. Könige 8 den Tempel einweihte, dann sagt er in Vers 27, wie sollte Gott auf Erden wohnen? Der Himmel und der Himmel Himmel, also das ganze Weltall, können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und trotzdem wohnte Gott im Salomo-Tempel, das war der Ort, wo sich Gott auf besondere Weise offenbarte. Und dann versteht man eben auch, warum die Königin von Sheba in 2. Chroniker, nach der Beschreibung des Salomo-Tempels, kommt die Königin von Sheba nach Jerusalem. Sheba ist das alttestamentliche Wort für Jemen. Ja, also der Ort, wo heute dieser schreckliche Krieg tobt, ein Stellvertreterkrieg von verschiedensten Nationen. Das ist eigentlich ein Weltkrieg, der im Gange ist. Weil das Ganze, was dort geschieht, mit Jemen, Saudi-Arabien, Arabische Emirate, dann Syrien, Libanon, Iran, Irak, ist ja alles im Krieg mitbeteiligt. Und dann Israel, das auch seine Sicherheit darin verteidigen muss. Und dann, wer ist in Syrien? Putin. Russland. Und der hat ganz genaue Pläne, warum er in Syrien, Irak, verbündet mit Iran, eben dort Fuß fasst und eben auch Zugang hat bis zum Mittelmeer in Syrien. Und was er da plant mit dem Schwarzen Meer, mit der Krim, Ukraine und auf der anderen Seite die NATO, was da im Gang ist, das sind weltkriegerische Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und eben, das war jetzt so ein kleiner Exkurs zu Sheba. Die Königin von Sheba kam also durch die ganze Wüste der saudischen Halbinsel hoch und dann Jordanien und dann kam sie nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem sagt sie, nicht die Hälfte hat er mir gesagt. Du hast das Gerücht übertroffen. Und normalerweise ist es ja umgekehrt. Ja? Man hört das Gerücht, das ist fantastisch und wenn man hingeht, okay. Aber sie sagt, das Gerücht übertroffen, nicht die Hälfte, also nicht mal 50% hat man in Sheba erzählt. Jetzt kommt sie nach Jerusalem und sie erkennt den Herrn. Durch die Weisheit von Salomo. Und sie sieht seinen Aufgang zum Salomo-Tempel, diesem einen Tempel als Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Die Heiden hatten viele Tempel, weil sie viele Götter hatten. Israel durfte nur einen Tempel haben, nach 5. Mose 12, Vers 13 und 14. Und sie erkennt den Herrn. Da, wo Gott wohnt. Und jetzt war das eben ein kleiner Exkurs, um zu zeigen, die ganze Fülle der Gottheit wohnte in dem Herrn Jesus, als er hier auf Erden war. Und darum war das die höchste Offenbarung, die es gab. Gott hat sich schon offenbart durch die Schöpfung. Er hat sich offenbart durch Israel. Aber als der Sohn Gottes in diese Welt kam und Johannes sich sagen musste in Johannes 1, Vers 14, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt müssen wir aber beachten, der Apostel Paulus schreibt hier im Jahr 62, also 30 Jahre nach dem Tod des Herrn Jesus und seinem Leben hier auf der Erde und seiner Auferstehung. Und er sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist Gegenwart. Also der Herr Jesus ist als Mensch gestorben am Kreuz. Er wurde als Mensch ins Grab gelegt. Und dann am dritten Tag ist er auferstanden, als Mensch. Und die Jünger haben ihn gesehen und dachten zuerst, das ist ein Geist. Er sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Er war körperlich auferstanden, darum das Grab war leer, weil er auferstanden war als Mensch. Und dann hat er mit ihnen gesprochen und gegessen, in diesen 40 Tagen, die folgten, und danach fuhr er als Mensch vom Ölberg auf in die Herrlichkeit, hat sich zur Rechten Gottes als Mensch gesetzt und er wird als Mensch wiederkommen. Darum sagt Matthäus 24, dass er der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels kommen wird. Das heißt, nicht der Sohn Gottes wird kommen, das stimmt auch, aber er sagt, der Sohn des Menschen, seine Bezeichnung als Mensch. Und Paulus sagt, denn in ihm wohnt, Gegenwart, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, er ist körperlich leibhaftig im Himmel und in dem Menschen Jesus im Himmel ist der dreieine Gott in einer ganz besonderen Weise da, im Himmel. Und wenn er dann kommen wird, wird die Welt ihn sehen und es wird kein Zweifel sein. Wenn er kommt und es ausfährt wie der Blitz, der scheint von Osten und scheint bis gen Westen, er wird kommen und alle Stämme der Erde werden wehklagen. Also das ist wichtig, das ist für die Gegenwart. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig, nicht nur damals, als er als Mensch auf der Erde war, sondern auch im Himmel. Und dann sagt Vers 10, und ihr seid vollendet in ihm. Und man kann übersetzen, wie die Fußnote der Elberfelder erklärt, oder erfüllt oder zur Fülle gebracht in ihm. Ja, und ich habe dazu geschrieben, Vers 10, die Kolosser brauchten keine Philosophie, um allmählich in immer höhere geistige Sphären aufzusteigen. Man kann auch sagen, wir brauchen auch keine mystischen Lehren von zweiten und dritten Erfahrungen. Nein, wenn wir zur Bekehrung gekommen sind, das Opfer, das an Jesus im Glauben in Anspruch genommen haben, unsere Sünden, was uns bewusst war, Gott bekannt und bereut haben und dann auch im Glauben angenommen haben, dann haben wir alles bekommen. Aber es ist Vergangenheit, nicht allmählich bekommt man das. Er sagt, ihr seid vollendet oder zur Fülle gebracht. Und damit wollte er Ihnen klar sagen, jedes System, das euch quasi so in eine Entwicklung von Stufe zu Stufe bringen will, das widerspricht der Wahrheit, dass wir in Christus alles haben. Wir haben nichts geleistet, alles geschenkt. Wo steht das? Alles geschenkt. Oh. Ja, ich höre es. Sehr gut. 2. Petrus 1. Ja, wir können aufschlagen. Nach dem Gruß, Verse 1 und 2, kommt Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Ich habe meine Bibel speziell angestrichen, alles geschenkt hat. Wir haben alles. Wir müssen das nur entdecken, was wir haben. Und das bewirkt Wachstum im Glauben. Aber nicht, weil wir quasi immer noch etwas Neues, noch mehr bekommen. Nein, wir haben alles. Aber wir müssen es entdecken. Es ist genauso wie in dem Volk Israel. Als sie vor dem Jordan standen, um dann mit Josua hinüber ins Land zu gehen. Gott hat ihnen schon vorher gesagt, das Land habe ich euch gegeben. Das gehörte ihnen. Aber was nützt das einem, wenn man ein Land hat und man steht nicht in diesem Land und erlebt das Land nicht. Und darum mussten sie über den Jordan gehen und Gott sagt in Josua 1, jede Fußsohle, worauf du trittst, euch habe ich es gegeben. Und er hatte schon vorher gesagt, ich habe es euch gegeben. Und jetzt sagt er, jede Fußsohle, wo ihr auftritt, euch habe ich es gegeben. Das heißt, sobald sie dann das Land konkret in Besitz nahmen, mit all den Segnungen des auserwählten Landes, dann hatten sie auch den Genuss davon. Aber das Land gehörte schon vorher ihnen. Aber was nützt das, wenn man eben nicht das Land einnimmt? Eine Witwe in Holland, aber das war vor Jahrzehnten, die war sehr arm und die Brüder in der Verchadering, in der Versammlung, haben ihr gesagt, aber du hast doch einen Sohn in Amerika. Unterstützt er dich nicht? Nein. Ja, aber ihm ist das einfach so Ja, schickt mir immer Bilder, so kleine Bilder. Und dann gingen die Brüder zu ihr nach Hause und da haben sie gesehen, die hat alles Dollarnoten an der Wand aufgehängt. Und die arme Witwe war soweit reich, aber sie wusste es nicht. Und so ist das mit vielen Gläubigen, die haben alles geschenkt bekommen, aber sie wissen gar nicht, wie reich sie sind. Eben, man muss es in Besitz nehmen. Aber zuerst muss man mal wissen, ihr seid vollendet in ihm. Es ist uns alles geschenkt in ihm. Und dann muss man den Reichtum des Glaubens erkennen. Und das geschieht natürlich auch durch die Belehrung. Durch die gesunde Belehrung lernt man die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wo steht das? Auf dass wir die Dinge kennen, die uns geschenkt sind. Das steht jetzt eben nicht in 2. Petrus. Alles geschenkt, aber die Dinge kennen, die uns geschenkt sind. 1. Korinther 2. Und dort geht es übrigens auch wieder ums Geheimnis Gottes. Und um den Geist Gottes, der die Tiefen Gottes erforscht und uns mitteilt. In Worten gelehrt durch den Geist. Und da lesen wir in Vers 12, 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Also, der Geist Gottes will uns helfen, die Dinge zu kennen, die uns von Gott, Vergangenheitsform, geschenkt sind. Und so war das eben Paulus ein Anliegen. Er kämpfte, Vers 1, um die Kolosser und die in Laodicea und auch anderswo, dass sie diese Dinge kennenlernen würden. Und diese Dinge in dem Geheimnis Gottes, die sind so grandios, dass Paulus, ich habe nur gerade gedacht, weil wir 1. Korinther 2 offen hatten, noch Folgendes sagt. Ich lese 1. Korinther 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen oder unter den Erwachsenen. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs. Also nicht die menschliche Weisheit, die menschliche Philosophie. Noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, das sind die politischen Ideologen, die zunichte gemacht werden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die verborgene, gemeint ist verborgene Weisheit, die Gott vor den Zeitaltern, also vor Grundlegung der Welt, zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat. Also Gott hat vor Erschaffung des Weltalls geplant, dass wir einmal in diese Geheimnisse eingeführt werden. Und dann sagt er etwas Gewaltiges. Die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Also all die Großen damals, die wussten nichts. Die Pharisäer, die Rabbiner, die sadduzäischen führenden Priester, der Hohepriester, Pilatus und der Kaiser Tiberius, die wussten nichts davon. Und er sagt, die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat, denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das wäre alles nicht gekommen mit der Kreuzigung. Wenn sie das wirklich verstanden hätten, was da Gott geplant hat. Aber sie waren blind und sie haben in Blindheit und Bosheit gehandelt und Gott hat auf diesem Weg das Heil gebracht und das Geheimnis umsetzen können. Denn es war ja nötig, dass der Herr Jesus für uns litt am Kreuz, um dieses Geheimnis dann auch umzusetzen. Ja, gehen wir noch weiter in Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Da habe ich noch dazu geschrieben auf dem Skript, Jesus Christus ist nicht nur das Haupt der Gemeinde. Das wird in Kolosser 1, Vers 18 gesagt. Oder das Haupt jedes Mannes. Das wird gesagt in 1. Korinther 11, Vers 3. Oder das Haupt der gesamten Schöpfung, des ganzen Universums. Und auch des Jenseits, Epheser 1, Vers 10. Sondern auch das Haupt über die gesamte Engelwelt. Das wird hier gesagt. Fürstentum, Gewalten, das sind Ausdrücke für Engelmächte. Und der Jesus ist über all diesen Engelmächten. Und das wird noch wichtig sein. Im Folgenden kommt es nämlich dazu, dass Paulus sagt, diese Irrlehrer haben sogar dazu aufgerufen, Engel zu verehren. Das ist unglaublich. Also, die haben eine Irrlehre mit mystischen Dingen gebracht, bis hin zur Verehrung eben von Engelwesen. Interessant ist übrigens, ist bekannt aus Kolossä, nach der Zeit der Apostel, da gab es sogar eine spezielle Verehrung des Erzengels Michael in Kolossä. Und da wurde behauptet, er hätte da in Kolossä ein besonderes Wunder getan. Ja. Und das nimmt alles weg, was dann später gekommen ist, auch in der katholischen Kirche, die Engelverehrung gehört zum katholischen Dogma, obwohl Engel ganz klar sagen, das geht nicht. Ich war in Offenbarung 19, Johannes war so überwältigt von diesen Mitteilungen Gottes, dass er niederfallen wollte vor einem Engel und er sagt, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht, bete Gott an. Ja, und da erklärt der Apostel Paulus, der Jesus, um ihn geht es. Und er steht über allen Engelmächten. Und dann geht es weiter in Vers 11 mit der geistlichen Beschneidung. Und da kommt der Apostel auf das Thema der Taufe zu sprechen, wo das Thema Beschneidung und Taufe zusammengeführt wird. Und dann wird das Werk des Herrn Jesus am Kreuz in einer ganz besonderen Weise vorgestellt, als Triumph Gottes über alle gefallenen Engelmächte. Ich war in Vers 15, Vers 14 am Schluss, indem er sie an das Kreuz nagelte, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen, das bedeutet, völlig entwaffnet hatte. Die ganze Engelwelt, also diese Abermillionen von Dämonen und Satan, wurden am Kreuz entwaffnet, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Das Kreuz von Golgatha, Gottes Triumph über alle finsteren Mächte. Ja, das schließt dann wieder an, was wir schon hatten in Kapitel 1, Vers 12, wo es heißt, Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Reich der Schlange ist besiegt, der Triumph Gottes steht. Ja, aber das für nächstes Mal und vieles dazu. Aber einfach noch im Zusammenhang mit dieser Aussage, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Dann wollen wir an dieser Stelle heute schließen.